NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. April 1793. Der Geburtstag des österreichischen Kaisers Ferdinand I.
Im titelvernarrten Österreich gibt man seinen Mitmenschen auf charmante Art das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Beamte und Lehrer befördert man zum Herrn Doktor. Echte Akademiker und angeblich alle, die zum Café eine Zeitung bestellen, werden als Herr oder Frau Professor umschmeichelt, wenn auch mit spöttischem Unterton. Das Aufhübschen mittels Attributen hat an der Donau Tradition. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der österreichische Kaiser Ferdinand I. als Ferdinand der Gütige in die Geschichte eingegangen ist und nicht als Ferdinand der Einfaltspinsel. Als Ferdinand am 19. April 1793 zur Welt kommt, hat das Haus Habsburg seine besten Zeiten hinter sich. Das einstige Großreich droht im Schatten Frankreichs und Preußens vom Global Player zur Regionalmacht abzusteigen. Die Pläne, Habsburger Herrscher aus dem verzweigten Vielvölkerreich einen einheitlichen Staat mit deutscher Amtssprache zu formen, waren gescheitert. Ferdinands Vater Franz hat also allerhand Sorgen, die mit der Geburt seines ältesten Sohnes und potenziellen Nachfolgers nicht weniger werden.
Ferdinand war in seiner Kindheit schon von sehr schwächlicher Gesundheit, soll aber lebendige und tätige Einbildungskraft, schnell fassenden Verstand und namentlich eine überaus glückliche Gabe des Gedächtnisses gezeigt haben.
Heißt es in Aufzeichnungen des Wiener Chronisten und Archivars Viktor Felgel. Tatsächlich machen dem künftigen Kaiser von klein auf etliche körperliche, aber wohl auch geistige Beeinträchtigungen zu schaffen. Sein Kopf wirkt aufgrund vermehrter Flüssigkeitsansammlung monströs im Vergleich zu seinem schmächtigen Körper, der durch gestörtes Knochenwachstum außerdem deformiert erscheint. Und Ferdinand leidet an epileptischen Anfällen.
Seine Epilepsie war nicht rechtzeitig erkannt worden. Und weil er in seiner Jugend nicht richtig behandelt und sehr beansprucht wurde, war er häufig müde und konnte einige Aktivitäten und gesellschaftliche Pflichten nicht wahrnehmen. Zugleich darf man sich Ferdinand nicht als simpel vorstellen. Er sprach 5 Sprachen, darunter zum Beispiel Latein, Ungarisch und auch sehr gut Tschechisch.
Der tschechische Historiker Jaroslav Sojka rückt bei Radio Prag das oft kolportierte Bild vom Trottel auf dem Kaiserthron zurecht. Den besteigt Ferdinand nach dem Tod des Vaters 1835. Allerdings hat Franz auf dem Sterbebett dafür gesorgt, dass der Thronfolger mit seinen Handicaps nicht auf sich allein gestellt ist.
Übertrage auf den Fürsten Metternich, meinem treuesten Diener und Freund, das Vertrauen, welches ich ihm während einer so langen Reihe von Jahren gewidmet habe. Fasse über öffentliche Angelegenheiten wie über Personen keine Entschlüsse, ohne ihn darüber gehört zu haben. Verrücke nichts in den Grundfesten des Staates. Regiere, verändere nichts.
Clemens Lothar von Metternich also, der seit Jahrzehnten berühmt-berüchtigte Diplomat in Habsburgs Diensten, bleibt der starke Mann in Österreich, auch unter Kaiser Ferdinand I. Allerdings hat dessen Vater Franz, sicher zu Metternichs Verdruss, die Macht im Staat auf mehrere Schultern verteilt. Eine mit 4 Mitgliedern besetzte sogenannte Geheime Staatskonferenz übernimmt faktisch die Regierungsgeschäfte. Österreich ist damit eine absolute Monarchie, wenn auch ohne absoluten Monarchen, wie Zeitgenossen spotten.
Bin ich Kaiser oder nicht?
Pflegt Ferdinand ab und an leise zu protestieren, wenn wieder einmal über seinen kaiserlichen Kopf hinweg regiert wird. Nur auf dem Papier ist Ferdinand ein mächtiger Monarch. Seit 1830 König von Ungarn und Kroatien, 1835 Krönung zum Kaiser von Österreich, 1836 zusätzlich König von Böhmen sowie 1838 auch König von Lombardo-Venetien. Ohne die geheime Staatskonferenz wäre Ferdinand I. von den Aufgaben eines Herrschers über ein solches Reich wohl heillos überfordert. Er beschränkt sich deshalb auf das Abnicken der Beschlüsse seiner Berater.
Er hat keine großen Reformen in Angriff genommen. Er hat eher die Politik seines Vaters fortgesetzt. Allerdings war er im Vergleich zu seinem Vater sehr friedliebend. Er hat vermieden, wie Franz II. Mit Aggressionen gegen die Aufständischen in Italien vorzugehen. Vor allem aber hat er zu seinen Krönungen in den einzelnen Ländern weitreichende Amnestien ausgerufen.
Nicht nur deshalb ist Ferdinand I. sehr beliebt bei seinen Untertanen, auch wenn mancher hinter vorgehaltener Hand über Nandl den Trottel lästert. Der Kaiser kommt, wie schon sein leutseliger Vater, sehr volkstümlich daher und ist für einen absolutistischen Herrscher ungewöhnlich mild und nachsichtig, wie eine vom Chronisten Viktor Felgel kolportierte Episode nahelegt.
Ein Pensionist, der in selbstverschuldete, bedrängte Lage geraten war und wiederholt Unterstützung vom kaiserlichen Hofe erhalten hatte, schoss, als er endlich auf einen seiner Bettelbriefe abschlägig beschieden worden war, am 9. August 1832 auf Ferdinand und verletzte ihn leicht. Infolgedessen verfiel Ferdinand, damals noch Kronprinz, in eine lange Krankheit, die ihn dem Tode nahe brachte. Doch er ließ nicht nach, für den Täter zu bitten, bis die über ihn verhängte Todesstrafe in mehrjährige Festungshaft umgewandelt worden war. Ferdinand bewilligte überdies der Familie des Verbrechers Pensionen und sorgte für die Erziehung seines Sohnes.
Es gibt einige Beispiele für Ferdinands empathische Seite, die wohl auch aus dem Bewusstsein seiner Verantwortung als von Gott selbst eingesetzten Fürsten hervorgeht. Der tschechische Historiker Jaroslav Sojka.
Persönlich war er meiner Meinung nach ein sehr religiöser Mensch. Ihm war zum Beispiel klar, dass er mit der Annahme der böhmischen Wenzelskrone auch eine Christusreliquie annahm oder mit der lombardischen Krone einen Nagel aus Christuskreuz. Er war sich also der Würde seiner Autorität bewusst. Er war der letzte Habsburger Herrscher von Gottes Gnaden.
Die praktische Politik Österreichs bestimmt allerdings Metternich, der Kutscher Europas, wie er sich selber sieht. Nachdem Napoleon dort Anfang des 19. Jahrhunderts die alte Ordnung zerschlagen hatte, war er es gewesen, der das Gleichgewicht der Großmächte wiederherstellte. Wie eine Sachertorte wurde der Kontinent unter Österreich, Russland, Großbritannien, Preußen und Frankreich aufgeteilt und Metternich war der Konditor.
Indem ich zu allen Zeiten, in allen Lagen stets ein Mann der Ordnung gewesen bin, war mein Streben der wahren und nicht der trügerischen Freiheit zugewendet. Tyrannei jeder Art ist in meinen Augen ein Symptom der Schwachheit. Wo sie auftaucht, verurteilt sie sich selbst.
Mit Tyrannei meint Metternich natürlich nicht die nach Napoleons Sturz wieder eingesetzten absolutistischen europäischen Königs- und Fürstenhäuser. Er zielt auf all jene Kräfte, die am alten System sägen und immer lauter nach Reformen rufen. Zuvorderst Napoleon von fern, aber auch andere potenzielle Umstürzler. Dafür ist dem umtriebigen Staatsmann jedes Mittel recht. Überwachung der Presse und der Universitäten, Verbot der Burschenschaften, allgemeine Zensur und die Verfolgung sogenannter Demagogen. Metternichs Polizei- und Spitzelsystem ist legendär und gefürchtet. Eine Folge öffentlicher Repression ist der Rückzug des Bürgertums ins Private, ins Biedermeier. Trotz oder wegen des Drucks von oben rumort es überall in Europas bürgerlicher Mitte. Und wieder springt der revolutionäre Funke aus Frankreich auf andere Länder über. In Paris geht im Februar 1848 ein Bündnis verschiedener gesellschaftlicher und sozialer Gruppen auf die Barrikaden. König Ludwig Philipp dankt ab und flieht nach England. Einen Monat später proben auch die Österreicher den Aufstand. In der Provinz arme Bauern und das arbeitslose Proletariat, in Wien das Bürgertum und die Studenten.
Es wird geschehen. Die Zeit ist nicht mehr ferne. Da werdet ihr gehangen sehen, den Adel an die Laterne.
Österreich hatte unter Metternich den Zug der neuen Zeit verschlafen, die Freiheit unterdrückt, politische Teilhabe verhindert und soziale Forderungen der von Arbeitslosigkeit bedrohten kleinen Leute abgewürgt. Metternich hält die Aufstände zunächst für ein Strohfeuer, das man noch austreten kann. Doch Bürger und Studenten haben die Nase voll von der Tyrannei der Obrigkeit. Am 13. März 1848 erreicht die Rebellion ihren Höhepunkt. Überall in Wien rotten sich Protestierende zusammen.
Ja, darf uns denn das?
Fragt der naive Kaiser Ferdinand angesichts der wütenden Menge. Die Forderungen der Revolutionäre: Zensur aufheben, Pressefreiheit garantieren, eine Verfassung einführen und zu guter Letzt weg mit Metternich. Zur Erleichterung des kaiserlichen Hofs nimmt die graue Eminenz Österreichs tatsächlich ihren Hut bzw. Dreispitz und verschwindet.
Ich trete vor einer höheren Gewalt zurück, als die des Regenten selbst ist.
Der von den Ereignissen überforderte Kaiser darf Kaiser bleiben, vorerst. Seine politischen Berater geben einigen Forderungen der Aufständischen nach, damit Ruhe einkehrt. Doch die radikalen revolutionären Kräfte wollen mehr, einen Umsturz des Systems, was ihnen später zum Verhängnis werden wird. Die Revolution in Österreich wird ihre Kinder fressen. Im Sommer 1848 aber wird zunächst für Ferdinand den Ersten in Wien der Boden heiß. Er flieht nach Innsbruck, verlässt Österreich im Herbst schließlich ganz und zieht nach Prag. Anders als seine autoritären Vorgänger ist der etwas einfältige Herrscher in Böhmen als König sehr beliebt. Doch der politische Druck auf den österreichischen Kaiser bleibt. Im Kreis der Familie einigt man sich auf ein Konstrukt, mit dem er das Gesicht wahren kann und einer schmachvollen Abdankung entgeht. Ferdinand, dessen Ehe mit Prinzessin Anna von Savoyen kinderlos und damit ohne Thronfolge geblieben ist, überträgt Ende 1848 die Regierung an seinen Neffen, Franz Josef. Befreit vom Druck der ihn überfordernden Amtsgeschäfte, scheint Ferdinand I. sich wohler zu fühlen. Seine böhmischen Güter verwaltet er mit einigem Geschick und Ertrag. Seinen Kaisertitel behält er bis zu seinem Tod 1875. Die große Politik in Österreich interessiert ihn aber wohl nur noch am Rande. Jaroslav Sojka über den Regenten im Ruhestand.
In seiner Freizeit hat er sich mit Botanik und Musik beschäftigt. Beides lag ihm nahe. In der Habsburger Familie gab es ein ungeschriebenes Gesetz, dass jedes erzherzogliche Kind ein Handwerk erlernen sollte. Ferdinand war Gärtner. Sein Interesse an der Musik lässt sich zum Beispiel durch die große Zahl an Libretti und Musikstücken belegen, die im Archiv der Prager Burg erhalten geblieben ist.
Und er liebt seinen Guckkasten, eine Apparatur, in der Zeichnungen wie im Daumenkino durch einen Drehmechanismus beleuchtet und lebendig werden. Fernsehspaß im Biedermeier. In Böhmen findet der emeritierte österreichische Kaiser Zufriedenheit und ein Zuhause, schreibt der Chronist Viktor Felkel.
Mehr als 26 Jahre verlebte er noch in Ruhe, unbekümmert um alle politischen Händel und Verwicklungen in der Welt. Mit reichen Händen Wohltaten spendend, in Betätigung der unbegrenzten Gutmütigkeit, des unerschöpflichen Wohlwollens, des milden, stets hilfebereiten Sinnes.
Ein Kaiser als Wohltäter gibt es auch nicht oft. Bleibt nur die abschließende Frage, welches Attribut besser zu ihm passt. Nandl, der Trottel oder doch Ferdinand, der Gütige. Jaroslav Sojka plädiert für Letzteres.
Der einfache Grund ist, dass er ein anständiger Mensch war und auf der Straße jeden begrüßt hat. Die Tschechen haben seinen Gruß gerne erwidert und zogen zum Beispiel den Hut. Seinen Untergebenen gegenüber hat er sich immer liebevoll verhalten. Er und Kaiserin Anna waren einfach Symbole des einfachen Lebens.
Im Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an Kaiser Ferdinand I., der heute vor 225 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.